Ja, da können wir zwar meinen, jetzt kommt gleich der Psalm 23, aber er würde heute gut passen, aber er kommt nicht. Ja, wir machen beim Titus weiter. Da war ich vor einiger Zeit schon mal da. Da war so mit Labyrinth und so. Ne? Tim war letzte Woche da, hat da auch was dazu gemacht und heute geht's weiter. Also in Kreta konnte man 2020 lesen. Jeder 10. Fahrer in Kreta ist betrunken. Ja, das hat vielleicht mit dem guten griechischen Wein zu tun, den Udo Jürgens schon 1975 besungen hat. Also wer es kennt, schon ein bisschen älter. Ne? Also als Urlauber wäre ich ja da dankbar, wenn man sagen würde, so geht's ja nicht. Also es kann ja nicht jeder 10. in Kreta betrunken sein. Du hast eine Verantwortung für dich und auch für die anderen, die da mit unterwegs sind. Also müsste es doch heißen, kein Alkohol am Steuer. Sie vielleicht daher gar nicht zu überraschen, dass tatsächlich Paulus, der diesen Brief ja nach Kreta schickt, auch schon über ein Alkoholproblem sprechen muss. Aber es geht im heutigen Abschnitt um noch viel mehr, nämlich um das Zusammenleben von Menschen insgesamt, Älteren und Jüngeren, wie man Ehe lebt, aber auch die Stellung von Sklaven. Also spannend, was da geschrieben ist. Man muss immer jetzt aber auch im Hinterkopf behalten, ziemlich neu im Glauben, diese Leute. Die sind nicht von klein auf christlich erzogen und der Text ist im Grunde auch 2000 Jahre alt, in einem anderen kulturellen Umfeld. Also, Paulus schreibt diesen Brief, der Titus liest ihn dann wahrscheinlich vor. Du aber rede, der Titus, wie es sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern, so da fängt es an, wer ist alt. Also damals in Kreta circa ab 50. Ja, also alle, die jetzt in meinem Alter sind und aufwärts. Wir sind jetzt hier die alten Männer, ob wir das sein wollen oder nicht. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen die alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es den Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig seien, keusch, häuslich, gütig und sich den Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. So, jetzt spüre ich schon, dass bei ein paar Frauen schon die innere, die das Hand am Messer wieder ist und also zack. Aber ich würde es mal raten, das alles beruhigt abzuwarten, bis ich noch was dazu gesagt habe. Ja? Desgleichen ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Ich selbst aber erweise dich als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre, ehrbar mit heilsamen, untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nicht zu untreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes, unseres Heilands, schmücken. Also der Brief greift ganz verschiedene Gruppen von so einem ganz normalen, sagen wir mal Dorf, so einer ganz normalen Gemeinde auf und beginnt dann mit den älteren Männern, die damals kulturell bedingt das höchste Ansehen besaßen. Also den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Also schon vor 2000 Jahren war Kreta eine Insel mit viel Weinbau. Ja? Und dieser kretische Wein ist dann ins ganze griechische Festland und wahrscheinlich auch noch weiter da verkauft worden. Und natürlich, welcher Winzer verkauft seinen Wein schon zu 100%, also der wird auch zu Hause genossen. Und ich habe nachgelesen, in Kreta gab es damals schon seit Jahrhunderten sogenannte Männerhäuser, wo es erlaubt war, ohne Einschränkung Wein zu trinken. Aber scheinbar ging es zu Hause dann noch weiter. Es gab ein Alkoholproblem. Und damit waren die älteren Männer natürlich dann nicht mehr nüchtern. Das zog es dann nach sich, dass auch Entscheidungen nämlich in guter Weise getroffen wurden, beziehungsweise, und das ist ein Wort, was dann sehr oft kommt, Vorbild, kein Vorbild kein gutes Vorbild mehr waren. Es sind im Grunde ein Dreiklang, der irgendwie zusammengehört. Einerseits nüchtern, also nicht betrunken sein, ehrbar und besonnen. Ehrbar bedeutet dann, dass mein Verhalten Gott ehrt, dass es sich an Gott und seinem Wort orientiert und besonnen. Das Wort kommt im Text dann auch öfters. Ein Verhalten, das nicht durch spontane Emotionen bestimmt wird, also sondern nochmal drüber nachgedacht. Er sagt, ja, wenn es ist so, man sprach ja manchmal auch von der berühmten Schnapsidee. Ja, wo man sagt, wie ist man denn da drauf gekommen? Ne, also zu sagen, da manchmal machen wir so unüberlegte Dinge und es soll nicht so sein. Und der andere Dreiklang, gesund im Glauben, der Liebe und der Geduld, da könnte man wahrscheinlich jetzt eine Doktorarbeit drüber schreiben, was es bedeutet. Gesunder Glaube, gesunde Liebe und gesunde Geduld. In kurzen Sätzen würde ich sagen, also ein gesunder Glaube orientiert sich an der Bibel, soweit es denen damals bekannt war, und eben an Jesus, dieser berühmte kurze Satz, was würde Jesus tun? Das wäre schon mal eine Orientierung, eine gesunde Liebe. Investiert großzügig Liebe in ihrem Umfeld. Und eine gesunde Geduld, die lässt sich einerseits natürlich jetzt nicht ausnutzen, aber trotzdem begegnet den Menschen ja eben mit Geduld. Also wenn man jetzt nun fragt, was will denn Paulus nun von den älteren Männern? Da muss man sagen, sie sollen gute Vorbilder sein. Nüchtern, so dass es Gott ehrt, besonnen im Handeln, mit Jesus im Mittelpunkt, mit viel Liebe und Geduld. Das ist ja jetzt super schnell gesagt, gell? Das dauert ja nur 15 Sekunden. Aber im Leben das umzusetzen, ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Hilft vielleicht einfach die Frage, da wir ja alle auch nicht ganz ideal sind und auch werden, wie sieht's denn aus mit dem, was ich denke? Ja, da geht's euch wahrscheinlich wie mir immer gut, dass die anderen nicht immer sehen, was man denkt. Ne? Aber ehrt Gott, hätte er seine Freude dran. Ich ist eher von Besonnenheit geprägt, was ich so rede. Von starken Emotionen, wie ich meine Entscheidungen treffe. Wie steht's mit meiner Liebe und Geduld? Also man muss einfach sagen, okay, wie kann ich für Jüngere ein gutes Vorbild sein? Der Paulus gibt da einige Hinweise. Die älteren Frauen, sagt vielleicht jemand, war die eine Frau schon älter wie 50. Ja, natürlich, also 50 aufwärts. Ne? Ältere Frauen, das gleichen die alten Frauen, da sie sich verhalten, wie es den Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten. Also das Thema ist das gleiche. Auch die älteren Frauen sind Vorbilder für die jüngeren Frauen. Steigt ja ein mit dieser Aussage, die Frauen sollen sich so verhalten, wie es den Heiligen ziemt. Und das war auch denen in Kreta ein geläufiger Begriff, weil sie wussten auch bei ihren Göttern, ich habe bei meiner Einführung gesagt, griechische Götter haben bei denen immer noch eine große Rolle gespielt. Also man hat gesagt, was den Heiligen ziemt, was den Göttern ziemt, sich so verhalten, dass die, jetzt im griechischen Götterglauben, sich nicht über einen aufregen müssen, weil das hat oft in ihrem Denken Strafen nach sich gezogen. Aber sie wussten, ja, man soll sich jetzt eben so verhalten, wie es Jesus gefällt. Was würde Jesus tun? Und als erstes geht es hier auch um den Alkohol. Interessant, also nicht bloß die Männer sind so von diesem Problem betroffen, auch die Frauen. Ich habe mal nochmal nachgelesen, dass Alkohol im Alter für Männer und Frauen bis heute ein Problem ist. Also das Robert-Koch-Institut hat untersucht in Deutschland und hat jetzt irgendwie festgestellt, wobei ja ob die Angaben immer, ne, aber 20-25% der Senioren trinken in einem riskanten Maße Alkohol. Jetzt ist die Frage, was ist ein riskantes Maß? Weiß ich nicht. Aber also sagen, also 20-25% der Senioren sind so am Rande des Alkoholismus. Warum? Sie schreiben, Einsamkeit, Trauer und Perspektivlosigkeit können Ursachen für vermehrten Alkoholkonsum sein. Und im Alter schlägt der Alkohol stärker an, wie wenn man jünger ist. Also das heißt, das Berühmte, man verträgt nicht mehr so viel. Ja. Also, jetzt können wir sagen, Mensch, die Greta, das waren aber schon so Typen da. Ne? Ich meine, es ermutigt oder fordert vielleicht eher heraus zu sagen, ja, wie sieht's denn mit meinem eigenen Alkoholkonsum aus? Klar, da sind wir alle im gibt eigentlich ganz wenig Alkoholiker. Zumindest Leute, die es zugeben. Das ist ja ehrlich gesagt so ein bisschen eine Sache im Verborgenen. Außer dein Großvater ist der Gastwirt in der zentralen Gaststätte im Ort und ist auch Alkoholiker, also mein Großvater. Ne? Dann wissen es alle, der ganze Ort. Der sagt natürlich niemand was, aber jeder weiß, dass Fritz Krämer ein Alkoholiker ist. Also deshalb ist das Problem ja manchmal gar nicht so weit weg, sich bloß oft verborgen. Deshalb die Erinnerung für jeden, zu sagen, wie sieht es bei mir aus. Paulus würde wahrscheinlich sagen, pass auf, dass es nicht zur Sucht wird. Zudem sollen die älteren Frauen nicht verleumderisch sein. Das wird umschrieben mit auseinanderbringen. Also das Reden soll nicht durch Lügen oder falsche Anschuldigungen oder durch schlechtes Reden geprägt sein. Man sagt, ja, das bringt immer so einen Streit und immer so ein Misstrauen und immer so ein, bringt die Leute auseinander, sondern das Reden soll Beziehungen stärken, zur Freundschaft einladen, ermutigend sein. Also besonnen hier, das Leben mit Bedacht gestalten. Umgekehrt können wir sagen, wenn es unbedacht gestaltet wird, das klingt nicht gut. Also ein Leben, das unbedacht gestaltet wird, das klingt nicht gut. Mit Bedacht gestaltet sein. Also, liebe Frauen ab 50, 2, 3 sind da. Es würde also uns gut zu Gesicht stehen, wenn man so lebt, dass man sagt, das bringt Menschen zusammen. Sie werden ermutigt, Freundschaften gefördert. So, jetzt kommen die spannenden Hinweise für die jüngeren Frauen. Wie gesagt, ich bin mir völlig bewusst, dass solche Abschnitte immer ein bisschen kritisch gehört werden. Dann sagt man, wieder die berühmten 3K, Kinder, Kirche, Küche. Ja, damit ist wieder alles gesagt. Und es ist mir durchaus bewusst, dass vielleicht in der Vergangenheit auch irgendwelche älteren Brüder das irgendwie, wie soll ich sagen, so ausgelegt haben, dass man sagt, naja, das war vielleicht der Sache auch nicht ganz angemessen. Aber hören wir trotzdem mal hin, was geschrieben wird und was damit zum Ausdruck kommt. Ich persönlich war nämlich positiv überrascht. Also, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständlich sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Also steigt damit ein, dass man sagt, die jungen Frauen, wäre doch schön, wenn sie ihre Männer lieben. Jetzt sage ich mir, das ist ja aber eine spektakuläre Anweisung. Ja, das kann man doch hoffentlich erwarten. Ja, also dass man den Partner aussucht nach Aspekten der Liebe, zu sagen, ah, den, da bin ich jetzt verknallt. Ja, dann sagt die Deborah irgendwann, ah, der Christian, das ist echt ein netter Kerl. Und der Christian denkt das zum Glück umgekehrt auch. Ja, also dieses Ideal der Liebeshochzeit gibt es seit circa 150 Jahren. Davor haben ganz andere Sachen den Ausschlag gegeben. Da haben wir gesagt, ah ja, hier ein Acker und da ein Acker, wunderbar, die liegen nebeneinander, spitze. Hä? Da gibt es doch keine großen Fragen. Heiratet unsere Kinder. Ja? Oder vielleicht gesellschaftlicher Stand. Ne? Letzte Woche die Predigt in Bühlenhausen gehalten, dann kam anschließend ein älterer Mann auf mich zu und sagt, ja, bei ihm sei es mit dem Heiraten auch gar nicht so einfach gewesen. Er hätte sich in ein Mädchen verliebt, das also aus den Ostgebieten kam. Da haben wir gesagt, ach, so ein Flüchtling, den nimm ich nicht, der hat doch nichts. Ne? Und dann hätte er mit dem Mädel Schluss gemacht und sein Vetter zu ihm gesagt, du bist ein Bachel, die nimmst. Na, hat er sie doch nochmal gefragt. Also sie sind dann zusammengekommen. Ja? Aber also die Geschichte sind gar nicht alle so uralt. Ja, der Mann war 80 oder 85 so. Ne? Wo man sagt, okay, und damals in Kreta war das so ähnlich. Also wir würden sagen, es waren so Zwangshochzeiten. Da wurde nicht groß gefragt, liebst du den oder den? Zack, batsch. Und dass dann die Liebe nicht immer so furchtbar im Vordergrund stand, ist ja völlig nachvollziehbar. Dahingehend ist es echt mal was Besonderes, wenn der Paulus sagt, okay, die Liebe soll jetzt im Vordergrund stehen. Jetzt ist also so eine junge Frau in diesem, ich sage mal, erweiterten Hauskreis da, ist zum Glauben gekommen und jetzt hört sie also, was soll sie machen? Ihren Mann lieben, das ist für die damals progressiv, fortschrittlich, ja, etwas, was man bis dahin nicht so gehabt hat. Und das ist doch was Gutes zu sagen, du, wie merkt man denn jetzt, dass du hier in diesen Hauskreis kommst, dass du mit Jesus lebst, dass du gläubig bist? Zum Beispiel, indem du deinen Mann liebst. In vielen Ehen damals, wie gesagt, war da nicht die Liebe, sondern ja, so ein bisschen, immer hat so leicht gerieben, so kleine Machtkämpfe, ne? Also, die Stimmung war oft nicht so gut. Und der Paulus ist sich bewusst, dass Liebe sicher auch nicht immer einfach zu leben ist, wenn der Ehemann vielleicht auch kulturell bestimmte Vorstellungen hat, wo man sagt, naja, so geht's auch nicht. Aber das soll mal das Zeugnis sein, dieser Frau. Und er macht gleich mit der Liebe weiter, nämlich auch die Kinder sollen geliebt werden. Sag mal, aber das müsse doch jetzt wenigstens, ne? Also, Entschuldigung, Mütter lieben doch ihre Kinder, ja. Aber, kleines Aber hier wieder. Also oft war es auch so, dass in dem Haushalt schon Kinder waren. Das heißt, es gab auch eine hohe Müttersterblichkeit, nicht bloß eine Kindersterblichkeit. Und dann waren manchmal schon Kinder da von anderen oder vorigen Ehefrauen. Und dann manchmal, ja, war es mit der Liebe eben auch nicht so weit her, eher mit der Strenge. Und wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, also ich würde behaupten, also wenn ich so meine Mutter so im Ohr habe, also da war das Wort Gehorsam ganz wichtig. Gehorsam war da wichtig. Also, ob jetzt meine Mutter sagen würde, sie hat sich auch geliebt gefühlt, ja, müsste ich sie vielleicht mal fragen, aber Gehorsam war ein ganz wichtiges Wort. Also, wenn's, was die Eltern gesagt haben, da gab es keinen Widerspruch, sagt sie immer. Also zu sagen, also ganz andere Basis, ne? Man sagt, ja, wenn es bloß um den Gehorsam geht und immer streng und zack, zack, zack. Die Kinder lieben. Ja, das haben die Kinder zu Hause dann schon bemerkt, dass sich da was verändert. Und ich habe dann so gedacht, also, ah, das ist doch mal ein positiver Einstieg. Ist positiver, wie ich noch dachte. Zu sagen, wie schön, dass jetzt wir hier unseren Partner auswählen dürfen. Ne? Wenn Wolfgang ja gefragt wurde, wie liegt er zu unserer Eckerle und welche Frauen sind dann eventuell im erweiterten Umkreis da möglich, sondern zu sagen, ah, die Sandra, das wäre doch eine nette. Ne? Da spüre ich hier was. Und auch, dass Kinder heute in anderen Umfeldern aufwachsen dürfen, wie damals. Jetzt kann man sagen, es ist eine Randerscheinung, aber ich möchte trotzdem erwähnen, also dass die Liebe zum Ehepartner vor den Kindern steht. Jetzt kann man sagen, ja klar, also normalerweise ist man erst mit dem Ehepartner zusammen und dann kommen halt die Kinder. Ja, also das könnte eine Reihenfolge sein, die natürlich gegeben ist. Aber aufgrund meiner Beobachtung möchte ich trotzdem noch unterstreichen, also gut, wenn zwei zusammenkommen, klar, dann ist mal als Mann und Frau, das dann nicht mehr ganz. Na, so, und dann kommt ein Kind. Und das kann man schon ein bisschen beobachten. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Dann sitzt hier die Mama, hier sitzt das Kind, hier sitzt der Papa. So, und dann sind die so ein bisschen auseinander. Das ist jetzt natürlich vielleicht praktisch, wenn das Kind in der Mitte sitzt. Aber die Frage ist, ob es auch innerlich so ein bisschen sich auseinanderschiebt. Dann kommt noch ein zweites Kind, noch ein drittes Kind. Und dann ist man ganz auf die Kinder fixiert. Und zu mir hat mein Mann gesagt, also ich bin mit jedem Kind so gefühlt immer so eins nach hinten gerückt. Ja. Der Abstand zu meiner Frau wurde immer größer, das ist leider dann auch nicht gut ausgegangen in diesem Fall. Also ich sag's einfach mal an dieser Stelle. Gell. Und sich dann so, das betrifft jetzt ja die Ruth und mich, wenn dann die Kinder so mal aus dem Haus sind, dann fragt man sich, wer ist nochmal dieser Mensch auf der anderen Seite des Tisches? Ah, die Ruth. Und warum sitzt die da? Also, ein bisschen verspitzt. Aber sozusagen, man muss ja da noch was sich zu sagen haben. Es muss ja noch eine Verbindung geben. Dann hat man gesagt, also es war immer, ich meine, gut, die Lösung ist, sich dann einen Hund zu kaufen, aber ob das immer die Lösung ist. Also unser Motto war immer, geht es den Eltern gut, geht es den Kindern gut. Ja, zu sagen, also es darf den Eltern schon auch gut gehen. Nicht immer sagen, ah, uns frisst halt alles auf und dann die letzte Energie fließt dann ins Kind. Ich würde sagen, die vorletzte. Weil wenn es den Eltern mal nämlich gut geht, wenn da mal Spannungen drin sind, wenn da, das merken dann auch die Kinder. Also unser Motto war immer, da sind wir gut damit gefahren. Geht es den Eltern gut, geht es den Kindern gut. So, was sollen die jungen Frauen noch machen? Keusch sein, also treu bleiben. Das war in Greta leider ein Problem, also ich unterstelle es immer gern ein bisschen den Männern, dass sie fremdgehen, aber irgendjemand muss ja dann auch, der Besuchte sein. Wenn man also den Frauen sagt, also falls du da betroffen bist, bitte nicht, bleib deinem Mann treu. Das kann man erwarten. Dann kommt das Stichwort häuslich. So, jetzt sagen manche, jetzt kommt das mit der Hausarbeit wieder. Also man muss einfach sehen, dass damals die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen leider halt bloß im häuslichen Bereich möglich waren. Ja? Also das ist ja heute anders. Aber damals hat man gesagt, okay, es ist bloß zu Hause möglich. Und ich habe vorher gesagt, dass wenn die Ehen so Zwangsverheiratungen waren, natürlich, was war die Möglichkeit, der Widerstand der Frau, den Haushalt zu vernachlässigen. Ja, da war da so ein bisschen geschlampt. Zu sagen, nein, das ist dein Platz Und so innerfamiliäre Machtkämpfe belasten dann auch bloß die Ehe. Also bitte guck danach, dass es so einigermaßen läuft. In der Übertragung heißt es jetzt nämlich nicht, zu sagen, naja, die Frauen sind für den Haushalt zuständig und die Männer, was weiß ich, die gucken so lang Fußball, sondern zu sagen, heute sind ja die Dinge anders. Heute können ja Frauen natürlich auch außerhalb des Hauses arbeiten. Und da muss man halt andere Lösungen finden und sagen, die Hausarbeit darf aber auch dann nicht zum Machtkampf werden im Ehepaar, wo man dann sagt, naja, ne, also an dem hat sich ja nichts verändert, sondern da muss man eben dann Absprachen treffen, wer macht was und wie ungefähr soll das aussehen, wenn es fertig ist und so. Also wie gesagt, das steht jetzt da, nicht, dass die Frau ausschließlich zu 100% den Haushalt machen soll, sondern Verzicht auf Machtkämpfe. So, und jetzt kommt noch das belaschende Wort unterordnen. Ja, solche Texte lasse ich sonst immer aus, aber heute ist dran. Also vorneweg gleich, ja, das Wort kommt nochmal bei den Sklaven später. Frauen sind keine Sklaven. Auch damals keine Sklaven der Ehemänner gewesen, auch wenn vielleicht manche Ehemann das so ein bisschen so verstanden hat. Unterordnen kann nun heißen, also wir stellen uns das vor, die Frau ist in diesem christlichen Hauskreis da und zu Hause hat sie einen ungläubigen Mann. Dass die Frau jetzt nicht nach Hause geht und sagt, weißt du was, ich mache jetzt nicht mehr, was du sagst. Weil unser Gemeindeleiter, ich höre jetzt eigentlich bloß noch auf den, weil der ist ja auch gläubig und du bist nicht gläubig und das ist mir jetzt wurscht, also ein bisschen überspitzt. Ne? Sondern zu sagen, nee, das ist nicht gut. Es sollte auch zu Hause sozusagen schon noch so ein bisschen aus kulturellen Gefüge noch ein bisschen eingehalten werden. Der Paulus, ich denke mal, er will auch keine Scheidungen, also es führt jetzt ein bisschen zu weit, aber Greta war relativ fortschrittlich, da konnten sich Frauen schon scheiden lassen und es gab so eine Art Versorgungsausgleich. Also die Festlandgriechen, die hatten es da schlechter. Also zu sagen, nee, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Bleib in deiner Familie, bleib bei diesem Mann, bleib in deinem Haushalt. Und gesellschaftlich war einfach die Sache damals viel mehr mit Ordnungen geregelt, also die ganze Gesellschaft. Man wusste also, was man tut und was man nicht tut. Das, wie gesagt, war ja in unserer, ich sag mal, zur Generation meiner Eltern war das auch noch viel stärker. Da war ganz klar, da haben wir gesagt, das macht man nicht. Man wusste zwar nicht, warum nicht, aber man macht es nicht. Ne? Also man wusste, was man tut und was man nicht tut. Aber das ist auch ein gewisser Schutzraum auch für die Frauen zu sagen, wenn ich aus diesen Ordnungen ausbreche, aus dieser Ehegemeinschaft oder aus dieser Dorfkultur da, geht für mich auch bitte Schutz verloren, geht für mich auch ein Platz verloren, geht für mich auch Versorgung verloren. Also es geht jetzt da nicht bloß es geht, so wie ich es jetzt auch nochmal nachgelesen habe, nicht um sklavische Unterordnung, sondern zu sagen, pass auf, es gibt ein Gefüge, das ist vielleicht für dich gerade schwierig, aber bleib du da drin, auch mit deiner Stellung als gläubige Frau. Also insgesamt kann man wirklich dem Paulus hier mal Gutes unterstellen. Er steht oft im Verdacht, dass er da immer ein bisschen draufhaut. Aber zu sagen, eigentlich will er hier viel, viel Gutes für die Frauen, für die Kinder, für die Familien und eben auch ein christliches Zeugnis zu sagen. Vielleicht hat es dann auch in der Ehe, in der Familie was bewegt, dass plötzlich jemand sich anders verhält. Interessant ist, dass die Anweisungen für die Männer jetzt relativ kurz sind. Desgleichen ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Man könnte es eigentlich auch umgekehrt sagen und sagen, Mensch, also wenn man alles aufgeschrieben hätte, was bei den Männern wichtig ist, da wäre der Paulus, also ne, wäre der Briefbogen ausgegangen. Deshalb schreibt er einfach in allen Dingen. Ja, da steckt ja dann irgendwie alles drin. Also wieder das Wort besonnen, also nicht unbeherrscht sein, sich nicht als Herren ausspielen, nicht lieblos, nicht dem Alkohol ergeben. Positiv könnte es dann auch heißen, bedenkt, was gut ist für eure Frau, für die Kinder, die Familie eben. Auch da wiederhole ich es nochmal, was würde Jesus tun im Blick auf das Familienleben? Könnte dann konkret auch heißen, nachsichtig sein, nicht so viel fordern, sich auch selber einbringen. Nicht wegen Kleinigkeiten in Streit geraten, Liebe üben. Also die Bibel ist ja voll von guten Vorschlägen, auch für Ehe und Familie. Der Titus hat jetzt hier nur diese Nachricht. Und dann kommen die Sklaven. Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nicht zu untreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem der Lehre Gottes unseres Heilands schmücken. Also es war damals auch nicht so, dass jeder Kreter zu Hause noch zwei, drei Sklaven hatte. Also man schätzt, dass jeder vierte in Kreta ein Sklave war. Und im Grunde konnten sich das auch bloß ein bisschen reichere Leute leisten. Und bei diesen Sklaven gab es dann auch Unterschiede. Es gab so Feldarbeit, also ganz unten war so der Bergbau, also so das Hierarchie da. Und ganz oben waren so die im Haus gearbeitet haben, unter Umständen sogar als Lehrer. Ne? Also wir müssen ehrlich sein, wir können uns in die damaligen Zustände nicht hineindenken, ich auch nicht. Und sich auch nochmal anders, wie das in Amerika war, was viele von uns so im Kopf haben. Die Sklaverei war damals natürlich auch nicht besser, aber wie gesagt, es fällt uns schwer. Was schreibt der Paulus hier? Unterordnung, und zwar unter ihre Herren. Der Ausleger, gut, der versucht auch das Gute rauszufinden, sagt, gut, es kann auch heißen zu sagen, ihr seid euren Herren untertan, aber nicht jedem der Hergelaufenen, der jetzt meint, euch auch noch Anweisungen geben zu können. Ja? Aber den Herren sollte man schon gehorchen. Gefällig sein und nicht widersprechen, das klingt natürlich nicht besonders gut. Andererseits habe ich schon zwei, dreimal gesagt, es geht auch ein bisschen ums christliche Zeugnis. Wie kann ein Sklave ein positives Zeugnis geben, indem er eben auch nicht immer im Widerstand lebt, sondern sagt, also gut, ich bin auch bereit, meinem Herrn da zu dienen. Er soll nicht stehlen und sich vorbildlich verhalten. Vielleicht verändert es dann auch die Herren. Interessanterweise, zu den Herren wird gar nichts gesagt. Ja, also entweder waren keine in der Gemeinde, oder, also wir wissen es nicht. Im Blick auf Sklaverei muss man natürlich leider sagen, dass es weltweit in der Gegenwart mehr Sklaven gibt, als es jemals in der Geschichte gab. Ne? Und es ist gut, dass es da auch verschiedene Organisationen gibt, die sich da einsetzen, dass also die nicht bloß freikommen, sondern dass sich insgesamt juristisch und gesellschaftliche Zustände verändern, damit es besser wird. Solche Texte kann man, wie gesagt, nicht so einfach eins zu eins übertragen. Manche sagen, naja, man könnte ja auf den Arbeitnehmer das übertragen. Da muss man sagen, also Leute, also wir als Arbeitnehmer, uns geht's echt super. Uns geht's echt super. Also jeder Sklave wäre froh, nur 10% der Rechte eines Arbeitnehmers. Also der hätte zum Beispiel überhaupt keinen Tag Urlaub, der Gute da. Kein Einkommen, kein Weihnachtsgeld, nichts. Also man kann es auch da nicht ganz übertragen, außer wo man vielleicht sagt, gut, die Arbeitsethik, also wo man sagt, wie ich meine Einstellung am Arbeitsplatz, wenn man sagt, okay, ich bin zuverlässig, wenn der Chef was sagt und sich nicht gerade völliger Schwachsinn, mache ich es auch. Ich klaue da nichts am Arbeitsplatz. Ich falle eher positiv auf, ich bin ehrlich, mein Chef kann sich auf mich verlassen. Wie gesagt, das kann man vielleicht noch entnehmen. Ansonsten habe ich gedacht, also Mensch, gut, dass es uns so gut gehen darf. Aber wenn unsere Arbeitsplätze manchmal auch Stress und Druck machen, aber uns darf es trotzdem sehr, sehr gut da gehen. Also das ist jetzt insgesamt ein echt intensiver Abschnitt gewesen. Ich habe nochmal geschrieben, also wir sind immer Vorbild für andere. Also egal, ob wir das wollen oder nicht oder in welcher Lebensphase wir sind. Wir sind Vorbilder. Paulus möchte, dass jeder in seinem Stand auch ein gutes Vorbild ist. Dass wir besonnen sind im Lebensstil und Gottes Wort im Mittelpunkt behalten. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass in den letzten 2000 Jahren sich doch kulturell wirklich viel verändert hat, gesellschaftlich viel verändert hat und manche Veränderung noch gar nicht so wirklich alt ist, dass in Europa oder Amerika die Sklavenbefreiung begonnen hat und man da frei leben darf, dass auch im Hinblick auf Ehe und Familie sich vieles gesellschaftlich sehr gewandelt hat, ihren Ehepartner auch frei wählen dürfen, da nicht gesellschaftliche oder andere Zwänge uns da zu was führen, was wir gar nicht wollen. Ich danke dir, dass da wirklich sehr vieles, sehr viel auch zum Guten geworden ist. Und gleichzeitig ist eine Herausforderung, Herr, auch diese Freiheit dann auch immer wieder mit Leben gut zu füllen, mit dem, wie du es auch möchtest. Und ich danke dir, dass es im Wochenspruch auch angeklungen ist, wir die Herausforderungen oder wo wir uns auch Gedanken und auch mal Sorgen machen, auf dich werfen dürfen, weil du dann auch uns helfen möchtest, auch mit unserem Stand als Menschen, die an dich glauben, in unseren Umfeldern so zu leben, dass es positiv ist und auch herauszuspüren ist, dass wir mit dir leben. Ja, Vater, wenn nächste Woche die Schule wieder losgeht, dann möchte ich dich einerseits für die Schüler bitten, aber auch für die Lehrkräfte. Ja, ich denke, dass alle wieder gut reinkommen, Stellen besetzt werden können und dass auch die Herausforderung im neuen Schuljahr für alle wieder auch zu leisten und zu machen ist. Du siehst, wer vielleicht auch nach seinem Urlaub jetzt wieder an seinem Arbeitsplatz anfängt, möchte ich auch da bitten, dass du da schenkst, dass man wieder gut reinkommt und dass auch wir da unseren Platz gut ausfüllen können. Und hab Dank, dass alle Dinge, ja alle Sorgen, die auch darüber hinausgehen, bei dir wirklich gut aufgehoben sind und du für uns sorgst. Amen.